Werbung. Warum gibt es eigentlich eine Quote für Importarzneimittel? Ganz einfach, sie entlastet unser Gesundheitssystem und hilft, Kosten zu sparen. Denn Importarzneimittel sind oft günstiger. Die Importquote ist ein gesetzlich festgelegtes Einsparziel für Apotheken. Mindestens 2% des Umsatzes sollen durch importierte Medikamente erzielt werden. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Wir hören und lesen es täglich. Am Sonntag ist Bundestagswahl. Nach der Wahl könnte sich einiges ändern. Für MedizinerInnen, aber auch für Forscherinnen und Forscher. Eine Gruppe von WissenschaftlerInnen haben jetzt eine Initiative gestartet. Aufstehen für Demokratie. Der Claim der Aktion? Demokratie braucht Fakten. Wissenschaft braucht Demokratie. Und darum geht es. Bürger sollen dazu bewegt werden, wählen zu gehen. Und zwar Parteien, die Fakten zur Grundlage ihrer Entscheidungen machen.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Mitglied der Chefredaktion der Apothekenumschau. An diesem Mittwochmorgen, den 18. Februar 2025, gibt es eine Folge Eine Dosis Wissen Spezial mit Professorin Eva Winkler.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
In einer Zeit vor dem Erstarken von Politikern, die zu jedem noch so komplexen Thema eine ganz einfache, radikale Lösung präsentieren, da waren wir uns in der Gesellschaft einig, dass WissenschaftlerInnen faktenbasiert arbeiten und dass es Wege gibt, wenigstens über einige Dinge aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnis in der Gesellschaft Einigkeit herzustellen. Um mal etwas ganz Basales zu nennen, dass die Erde eine Kugel ist und keine Scheibe. Das ist nicht mehr so einfach. Das sehen wir einerseits und mittlerweile mit Verstörung und großer Unruhe in den USA, zu denen wir in Deutschland in den letzten 80 Jahren geblickt haben, wenn wir auf der Suche nach Vorbildern waren. Wir sehen es aber auch in Deutschland. Besonders deutlich wird das gerade im Bundestagswahlkampf, wo längst keine Einigkeit mehr darüber herrscht, was Fakten und was Meinungen sind. Sorgen bereitet das einer wachsenden Gruppe von den Menschen, die ihr berufliches Leben der Suche nach Fakten, Erkenntnissen und dem Ergründen des Unbekannten widmen, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Eine solche Gruppe von ForscherInnen hat deshalb Aufstehen für Demokratie ins Leben gerufen. In dieser Eine Dosis Wissen Spezialfolge spreche ich mit einer der InitiatorInnen der Initiative, mit Professor Dr. Dr. Eva Winkler, der geschäftsführenden Direktorin des Nationalen Zentrums für Tumorerkrankungen in Heidelberg. Sie ist Onkologin und Medizinethikerin, Professorin für translationale Medizinethik an der Universität Heidelberg, war Heisenberg-Professorin für translationale Medizinethik und ist stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Wir zeichnen dieses Gespräch am Dienstag, den 18. Februar um kurz nach 9 Uhr am Vormittag auf. Holt euch den ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Frau Professorin Winkler, warum genau jetzt und warum genau diese Initiative?
Ja, ich denke, das sind vor allem zwei Ereignisse, die uns, sagen wir mal, aus dem Elfenbeinturm, dem vielbesagten der Wissenschaft, auf die Straße gebracht haben. Zum einen die dramatischen Veränderungen in den USA, die wir eigentlich, als wir die Petition, also wir haben eine Petition im Internet erstmal gestartet, um uns zu formieren und auch andere Wissenschaftler zu mobilisieren. Das war am 19. Januar, zu dem Zeitpunkt schon gar nicht so absehen konnten. Und im Grunde war das schon eine andere Welt gewesen. In den letzten zwei Wochen ist in den USA im Grunde das Wissenschaftssystem in relevanten Bereichen zerschlagen worden. Und es ist auch nicht klar, ob es überhaupt in den Bereichen, in denen es abgeschafft oder stillgelegt wurde, so wieder geheilt werden kann, wenn das denn die Regierung wollen würde oder die Wissenschaft aufstehen würde. Um Ihnen ein paar Beispiele zu geben, die größte Gesundheitsfördereinrichtung ist das NIH, also das National Institute for Health. Dort sind im Grunde per Executive Order von der Regierung, also von Donald Trump, erstmal alle Forschungsprojekte pausiert worden, on hold, auch alle Begutachtungsverfahren. Und es wird jetzt erstmal geschaut, was ist alles auf Linie zu der Regierungspolitik. Nicht auf Linie sind sozusagen Gelder, die aus den USA abfließen, beispielsweise in die Entwicklungshilfe. Und die größte Entwicklungshilfeorganisation, die auch ganz viele Forschungsprojekte macht, ist USAID, also USAID zum Teil auch abgekürzt, die komplett das Funding zunächst, so schaut es jetzt jedenfalls aus, gestrichen bekommen hat. Und das bedeutet konkret, dass von Zehntausenden aktiven und Forschern weltweit, auch in Ländern, wo es um Tuberkuloseforschung oder HIV-Forschung geht, diese ganzen Forschung, aber auch die Personalmittel, alles eingefroren ist und still liegt und wahrscheinlich auch nicht weiter gefördert wird. Und das sind konkret nicht nur ein Verlust an Erkenntnissen, sondern auch an Versorgung für die Menschen dort. Und ein zweites Beispiel, was wir uns auch nicht vorstellen könnten, eine Gesundheitsbehörde wie CDC, also praktisch für infektiöse Erkrankungen, die ganz viele Aufklärungsseiten hat für Patienten, Patientinnen, Bürgern über HIV, über Frauengesundheit oder über Diversität, Gendermedizin. Diese ganzen Seiten wurden einfach abgestellt, also vom Internet weggenommen, und es gab dann praktisch Raubkopien, um dieses Wissen zu bewahren, weil das ja wirklich wissenschaftlich fundierte Aufklärungsseiten sind, an denen sich Menschen im medizinischen Bereich orientieren können, um gute Entscheidungen zu treffen. Und alles, weil diese Art von Forschung der Regierung nicht genehm ist. Und das ist die eine Entwicklung, wo wir sagten, das ist so ein massiver Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit und in den großen Nutzen, der damit verbunden ist, dass das uns direkt tangiert, weil auch wir hier in Deutschland eben Parteien haben, die Fakten wie Meinungen behandeln. Und was meinen wir damit? Das ist im Grunde, dass man einerseits in der Wissenschaft versucht, der Wirklichkeit näher zu kommen oder der Wahrheit näher zu kommen. Und das ist nicht in Stein gemeißelt. Wir irren uns nach vorne sozusagen. Also alles ist falsifizierbar. Aber das, was robust dann übrig bleibt, sind eben Dinge, von dem man ausgehen kann, dass das der Stand der Wissenschaft ist, dass es Konsens ist. Beispielsweise, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt und dass es eben nicht im Auge des Betrachters, dass man sagen kann, na, da hast du deine Meinung und ich habe eben eine andere Meinung. Und dann ist das wie sozusagen Glaubensgemeinschaften, wo man dann da aufhören muss, sondern man kann mit diesem wissenschaftlichen Fakt anfangen und dann kann man streiten darüber, was sind denn gute Lösungen, um Diversität zu bewahren oder um andere Dinge zu bewahren, die uns wichtig sind. Und in dem Moment, wo wir das also praktisch negieren und sagen, das ist alles Meinungssache und das in die Hände von praktisch Regierungen geben, die sagen, bestimmte Dinge passen uns und andere nicht, dann hat einfach die Gesellschaft und die Wissenschaft enorme Nachteile und wird eigentlich in einer gewissen Weise abgeschafft.
Jetzt haben Sie den großen Bogen tatsächlich schon gespannt von der Entwicklung in den USA, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich immer hinschauen. Sie haben es selbst gesagt, die NIH ist eine der wichtigsten Finanzquellen für Forschung weltweit, nicht nur in den USA. Hin zu der Frage, was das mit uns in Deutschland und gerade im Bundestagswahlkampf zu tun hat. Um einmal bei dem Beispiel zu bleiben, das Sie jetzt selbst hier für Deutschland gebracht haben, die Frage, ob wir noch darüber diskutieren, ob der Klimawandel tatsächlich stattfindet, und dann im Anschluss die Frage, ob er menschengemacht ist oder nicht, Menschen beeinflusst. Das heißt, da wird's konkret und da geht es, nehme ich an, häufig um die Thesen, die die AfD verbreitet. Der Aufruf, den Sie platzieren, ist parteipolitisch neutral, insofern, dass Sie sagen, es sollen faktenbasierte demokratische Parteien gewählt werden. Sie hatten ja am letzten Mittwoch bereits den ersten Aktionstag. Um 5:45 haben sich Menschen, die ihren Aufruf unterstützen, an Kliniken und Instituten getroffen und dafür demonstriert. Diesen Donnerstag um 5:45 wird es wieder soweit sein. Wie ist denn das Feedback aus der Community der Forscherinnen und Forscher zu diesem Aufruf?
Also wir haben extrem viel Unterstützung. Zunächst mal hatten wir das auf Open Petition als Aufruf uns zu folgen gestellt. Jetzt nicht in dem Sinn, dass wir denken, dass eine Petition an sich mit 10.000 Unterschriften oder so dann im Bundestag eingereicht wird, sondern weil das natürlich auch ein Format erstmal ist, um sich zu finden und nächste Schritte zu planen. Und da hatten wir innerhalb von kürzester Zeit, jetzt sind wir, glaube ich, bei beinahe 5.000 Unterschriften. Wir hatten aber auch die Möglichkeit reingestellt, dass man uns direkt mailen kann, wenn man das Dokument als Primärunterzeichner sowie in einem Word-Dokument nochmal besonders unterstützt. Und das sind so 75 bis 100 direkte Unterzeichner. Das ist so ein bisschen auch unser Sounding Board jetzt, also unser Hintergrund an Wissenschaftlern, mit denen wir rücksprechen, in welche Richtung sollen wir denn weitergehen. Wir hatten jetzt nicht von Anfang, und wir sind ja auch überhaupt keine irgendwie event-erfahrenen Aktionisten sozusagen oder Aktivisten. Wir sind einfach losgelaufen und hatten jetzt noch nicht einen Masterplan, was wir an Schritt 3, 4 und 5 machen.
Das wäre etwas, wo ich gerade gerne mal einsteigen würde, weil als ich die Liste Ihrer Unterzeichnerinnen und Unterzeichner gelesen habe, da habe ich mir gedacht, da sind viele Klinikdirektorinnen und Klinikdirektoren darunter. Das sind Namen, die ich aus Publikationen aus den vergangenen 20 Jahren kenne. Da sind teilweise Menschen darunter, die mich an der LMU in München klinisch unterrichtet haben, als ich dort studiert habe oder später in der Weiterbildung war. Und das sind alles Menschen, die ich nicht damit erstmal in Zusammenhang bringe, dass ich die auf großen Demonstrationen vermutlich in den letzten 20 Jahren vermutet hätte. Es sind aber Menschen, wo ich unterstellen würde, dass sie Zugang zu Entscheiderinnen und Entscheidern haben und Zugang auch zu Politikerinnen und Politikern. Gibt es denn da einen Diskurs in dieser Sache zwischen Unterstützerinnen und Unterstützern bei Ihnen und denen, die Sie erreichen wollen, ja auch mit dem Aufruf, nämlich in der Politik?
Also das wären dann nächste Schritte, denke ich, weil wir so lange jetzt ja auch noch nicht unterwegs sind. Und ich denke, wir haben dann im Grunde gesagt, was sind denn naheliegende Ziele, das, was wir jetzt auf jeden Fall machen wollten. Und so steht das ja auch, steht auf und geht wählen, wirklich vor der Wahl all diejenigen zu mobilisieren, die. Das ist nämlich das zweite Ereignis, so erleben wir das auch. Wissenschaftler sagen ja auch häufig, na gut, wir sind Wissenschaftler, wir sind politisch eigentlich neutral, das ist eine Privatsache. Und viele sind auch verunsichert, wenn sie irgendwie den Wahl-O-Mat machen und dann kommt irgendwie 60-70% raus bei allen Parteien im demokratischen Spektrum. Und unser Hauptanliegen ist wirklich, es ist eigentlich egal, was ihr da wählt. Wichtig ist, dass ihr Parteien wählt, die nicht wissenschafts- und erkenntnisfeindlich sind. Denn dann sehen wir einfach nicht, wie man die großen und komplexen Probleme, die vor uns stehen und die Herausforderungen lösen soll, wenn man sich auf das, was wir schon wissen, was Sachstand ist, nicht einigen kann. Dann bleibt man da stehen. Und es ist ja ganz legitim in der Demokratie und in einem Parlamentarismus dann sehr zu streiten, was die richtigen Lösungen sind. Aber es muss eben der richtige Streit sein. Es darf nicht der Streit sein über die Fakten an sich. Auch die, wie gesagt, in der Wissenschaft, und das muss man, glaube ich, auch verständlich machen, nicht alles, was mal als Erkenntnis gesichert ist, bleibt da ewig stehen. Dinge können falsifiziert werden, aber es ist jetzt nicht so, dass das eine Beliebigkeit des Wissens und der Erkenntnis bedeutet, sondern nur, dass es immer ein Feintuning gibt und eine Weiterentwicklung.
Wir müssen vielleicht
auch.
Das
ist das Hauptanliegen bis zum 23., dass wir alle, die denen das ein Anliegen ist, mobilisieren, wählen zu gehen, statt die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, die passen mir alle nicht oder geben meine Meinung nicht 100%ig wieder. Und der zweite Schritt, und das ist eben auch Folge dieses Sounding Boards, ist, was können wir denn in Deutschland tun, um unser Wissenschaftssystem resilient zu machen gegen inhaltliche Einflussnahme ideologischer Art von Parteien, denen dann bestimmte Themen wie Gendermedizin oder Kontrazeption ist jetzt auch ein Thema, was plötzlich schwer zu finden ist auf den Aufklärungsseiten in den USA. Und das sind ja weitgehende Eingriffe auch in die Lebensführung von Menschen, dann dazu weniger oder aufwendiger suchen zu müssen, um Informationen zu bekommen. Um sowas in Deutschland in den Anfängen zu gegenzuhalten. Denn eine zweite besorgniserregende Entwicklung ist, dass es eine enorme Macht des Silencing offensichtlich gibt. Es gab jetzt im
was meinen Sie mit dem
Woche,
Silencing?
Also es gab jetzt in dieser Woche ein Editorial des British Medical Journals, also ein angesehenes Journal, die zum ersten Mal und das auch gut begründen, einen Artikel gedruckt haben von einem anonymen Wissenschaftler. Normalerweise muss man ja mit Klarnamen natürlich seine Erkenntnisse publizieren, damit man auch adressierbar ist und nachgefragt werden kann, und verweist auf einen Artikel, in dem die Zustände sozusagen beschrieben werden, mit welcher Angst auch Wissenschaftler, die in den Bereichen forschen, die jetzt unerwünscht sind und sowieso nicht mehr gefördert werden, auch mit ihren Meinungen und persönlichen Leben dastehen. Da gibt es ein wirklich eindrucksvolles Zitat, dass sie nicht nur Angst um ihren Förderung, ihren Job haben, sondern auch um ihre Familien und ihr Leben, weil es nur einen Aufruf braucht auf X mit einer Liste von Wissenschaftlern, die unangenehme Themen, also für die Regierung unangenehme Themen bearbeiten. Und dann sind praktisch alle und mit Klarnamen und Adresse, und dann sind alle mobilisiert, in einer gewissen Weise so eine Art digitaler Mob, sich dort auch aktiv vor der Tür zu melden. Und sie nennen das in diesem Artikel vielleicht ein bisschen pointiert, aber dass das eine Form von Digital Genocide wäre, also eine wirkliche Verfolgung. Das jetzt die richtige Wörterung und die richtige Analogie ist, das kann man sicher auch nochmal hinterfragen, aber es ist ein dramatischer Bericht.
Da wird schnell mit Begriffen hantiert, wo man vorsichtig sein muss, aber das Thema ist, glaube ich, eindeutig und natürlich einmalig in der Wissenschaft, wenn ForscherInnen sich genötigt sehen, das Ganze anonym zur Sprache zu bringen.
Ja, und auch, das bin ich bei Ihnen, denn Begrifflichkeit ist da vielleicht, also nicht vielleicht oder sicher, falsch oder kann man differenzierter benutzen, aber es zeigt, unter welchem Angstregime die Wissenschaft dort ist. Man hört auch überhaupt nichts. Man müsste jetzt einen Aufschrei hören, man müsste jetzt, wissenschaftliche Gesellschaften müssten sich jetzt positionieren. Es sind jetzt gestern, glaube ich, in Boston die praktisch wissenschaftliche Gesellschaft so Leopoldina analog in ihrer Jahrestagung zusammengekommen.
Die AAAS hat sich getroffen.
Genau.
Ja. Und auch
genau,
von der hat man nichts gehört in den letzten Wochen.
Überhaupt nicht. So eine Art Durchhalte- und Appeasement-Parolen, statt dass sie jetzt das verteidigen. Und das ist, denke ich, vor allem mit Angst zu erklären. Und deshalb, auch wenn das jetzt vielleicht auf den ersten Blick denkt, naja, was hat das jetzt in den USA mit uns zu tun? Und hier haben wir ja auch jetzt nicht die analogen Aussichten, ähnliche Parteien in die primäre Regierungsverantwortung zu bekommen, ist es doch ein System, was in dem Moment, wo es dann greift, offensichtlich so schnell durchschlägt, dass man sich dann nicht mehr äußern kann.
Aber
und deshalb dieses 5:12.
Die Zurückhaltung, richtig, die Zurückhaltung, die Sie ansprechen, die spüre ich ja durchaus auch in Deutschland in der Wissenschaft. Es gab nach der Korrektivrecherche im Januar vergangenen Jahres zu dem Treffen der AfD-nahen Menschen in Potsdam, wo es um die sogenannte Remigration ging. Da gab es durchaus Akademien, wie zum Beispiel die Bayerische Akademie der Wissenschaften, die sich in Zeitungsanzeigen klar positioniert hat gegen diese politischen Ansichten. Aber in der Summe, und deswegen sticht ja auch Ihre Initiative so deutlich hervor, ist auch die deutsche Wissenschaft jetzt im Vorgang der Bundestagswahlen weitestgehend zurückhaltend. Bekommen Sie aus den organisierten wissenschaftlichen Institutionen Feedback zu ihrer Initiative?
Ja, und sehr heterogenes, also sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, 90% der Institutionen, weil das ja auch immer an Kliniken oder Hochschulen stattfindet, zieht sich zurück in einer gewissen Weise jetzt vor der Wahl überhaupt sich zu positionieren, weil das natürlich auch nicht als irgendwie Beeinflussung wahrgenommen werden soll. Das wird immer unter dem Neutralitätsgebot sofort argumentiert, wobei ich denke, das absolut nicht einschlägig ist, weil wir ja nicht zu einer Wahl einer bestimmten Partei aufrufen, sondern die Grundwerte und Grundlagen der Wissenschaft hochhalten. Und dann gibt's 10% Mutige, sage ich mal, die uns stark unterstützen und das über die Verteiler laufen lassen. Dazu gehören wissenschaftliche Fachgesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie, Deutsche Gesellschaft für Neurologie, aber auch die AWMF, also die Vereinigung aller wissenschaftlichen Fachgesellschaften, hat die Petition über ihren Newsletter verbreitet. Und hier in Heidelberg zum Beispiel hat die Rektorin das sehr stark unterstützt und auch über die Hochschulrektorenkonferenz praktisch weiter kommuniziert. Aber wenn es dann um Krankenhäuser und einzelne Institutionen geht, wo das auf dem Campus stattfindet, ist die Zurückhaltung, das zu unterstützen, jetzt über einen E-Mail-Verteiler sehr groß, bis zu verboten, irgendwas hier zu machen, wo man sehen kann, welche Gebäude oder welche Institution das war oder das klar mit Klarnamen irgendwo hinzustellen. Wir haben ja auf der Website lauter Fotos von den Orten, die mitmachen. Die Universitätsmedizin Göttingen zum Beispiel ist auch so ein positives Beispiel, wo es einfach über den E-Mail-Verteiler lief oder Klinikum Stuttgart. Und dann sieht man auch gleich auf den Bildern, sind viel mehr Leute, weil wir können ja dann immer nur über unsere eigenen Bekannten und Netzwerke einladen. Und viele haben uns im Nachhinein auch gefragt, das ist so eine total wichtige und super Aktion, aber warum habe ich davon nichts erfahren?
Ja, ich habe gesehen, dass meine alte Ausbildungsstätte, wo ich promoviert habe, das Haunische Kinderspital in München, den Innenhof zur Verfügung gestellt hat und das Foto ist auf ihrer Website. Weil ich weiß, dass Sie zurück zu Ihren Patientinnen und Patienten in die Ambulanz müssen und sich hier die Zeit rausschneiden, um mit uns zu sprechen, kommen wir zum Schluss. Ich habe aber noch eine Frage. Wir wissen, dass wir vor allem von Ärztinnen gehört werden, von Frauen, die zwischen der Facharztreife und dem Oberärztinnen tätig sein in der Klinik stehen. So, das ist die Demografie, die wir erreichen. Wenn Sie an diese Kolleginnen denken, vornehmlich Kolleginnen, sind natürlich auch Männer dabei. Was würden Sie denen für die letzten Tage vor der Bundestagswahl gerne mit auf den Weg geben, aber auch darüber hinaus, was dieses Thema angeht, das gesellschaftliche Engagement für die Wissenschaft in der Demokratie?
Also ich weiß, was für eine Quadratur des Kreises es eh schon ist mit Kindern und wissenschaftlicher Laufbahn und Uniklinik oder Klinik, weil ich auch zwei Kinder habe und will natürlich jetzt nicht noch Workload oben drauf legen, aber ich denke, das haben wir auch in unserer Petition gesehen, weil man da die Motivation, die man unterschreibt, immerhin schreiben kann, ganz viele machen das für ihre Kinder, damit die in einer Gesellschaft aufwachsen, in der man seine Meinung noch frei sagen kann, in denen wissenschaftliche Erkenntnisse und voranschreiten. Und Gendermedizin ist ja zum Beispiel ein Thema, was gerade erst anfängt, wo wir gerade erst anfangen zu lernen, dass der 70 Kilo schwere Mann jetzt nicht praktisch das Role Model ist für alles, was wir an Medikation und an Strategien in der Versorgung praktisch an den Mann und die Frau bringen sollen, dass Herzinfarkt und andere Erkrankungen ganz anders ablaufen bei der Frauen. Also Frauengesundheit ist ein großes Thema. Und das ist das Erste, was jetzt sozusagen in den USA mit abgeschafft wird. Mhm. Also wir haben neben dem Interesse für unsere Kinder auch ein großes Eigeninteresse vielleicht, dass es weitergeht. Aber es geht natürlich genauso um Infektionserkrankungen. Die nächste Pandemie werden wir nicht ohne Forschung und nicht ohne internationalen Verbund gut meistern können. Ja. Insofern gibt es viele Gründe, auf die Straße zu gehen oder, wenn dazu die Zeit nicht reicht, wählen zu gehen.
Wählen zu gehen. Ich merke, dass wir die wirklich wichtigen Themen hier nur anreißen können. Ich lade Sie deswegen schon jetzt ein in den Podcast meiner Kollegin Julia Rotherbel. Der heißt Frau Doktor, übernehmen Sie, und der dreht sich um Gendermedizin, und zwar unter dem Aspekt, wie Frauen die Medizin positiv verändern. Für heute danke ich Ihnen ganz herzlich, Frau Professorin Winkler, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Gespräch mit uns zu führen. Und für unsere Hörerinnen und Hörer gebe ich noch kurz den Hinweis, dass von Ihnen angesprochene Editorial im British Medical Journal verlinken wir natürlich in den Shownotes. Genauso verlinken wir die Reportage aus der New York Times, die wir in deutscher Übersetzung auf apothekenumschau.de veröffentlicht haben, über die Folgen der Abschaffung von USAID in den USA und weltweit gerade für die Forschung und gerade für die Forschung zu für Frauen relevanten Themen. Eine hervorragende Reportage von der Reporterin Stephanie Nolan aus Afrika, die ihr bei uns auf apothekenumschau.de kostenfrei lesen könnt. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste reguläre Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts findet. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann geht wählen. Danke, dass ihr eine Dosis Wissen hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.